Ja, Danny, auf das Déjà-vu hätte ich eigentlich gerne verzichtet. Ich meine mich zu erinnern, wie ich dich gefragt habe, sag mal, wo hast du denn eigentlich damals das 1:0 gegen den FC erlebt? Jetzt muss ich dich leider fragen, wo hast du denn das 1:1 beim HSV erlebt?
Genauso wie gegen Köln in der Mixzone. Und ich muss dir sagen,
diesmal haben die anderen getobt, ne?
Ja, es ist dann deutlich einfacher, aus einem Fragenpool von einem 0:0 ein 1:0 zu machen, als wenn du Fragen nach einem 1:0 dir überlegt hast und daraus plötzlich in ein 1:1 zu machen und entsprechende Fragen, die innerhalb weniger Sekunden auszudenken, weil du ja auch weißt, wenn du 1:0 gewinnst, hast du noch ein bisschen mehr Zeit, weil dann gibt's noch Feiern von den Fans, Ehrenrunde, alles gut. Nach so einem Spiel wollten die Jungs relativ schnell wieder in die Kabine und weg, und dann stand ich da mit meinen Gefühlen.
Ja. Zwei hast du dir aber noch an der Krawatte gepackt, da kommen wir dann später zu. Wir setzen heute einen Schwerpunkt auf die U23, das habt ihr bestimmt mitgekriegt. Derby-Sieger in der Regionalliga West 4:1 gegen Schalke, das ja davor auch noch Tabellenführer war. Also das ist schon ein ordentliches Ausrufezeichen unserer U23 und wir sprechen gleich mit dem Trainer, mit Daniel Rios im Exklusivinterview. Natürlich gehen wir auch noch auf alle anderen Partien, Begegnungen, Spiele mit BVB-Beteiligung ein. Mein Name ist Christoph Böckamp.
Und ich bin Danny Fritz. Los geht's.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, dann nochmal willkommen von der B1 aus der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund aus unserem kleinen schnuckeligen Studio hier. Danny, du hast mir trotzdem heute Morgen schon gesagt, wir fangen einfach mal optimistisch und positiv an. Du hattest trotzdem schönes Wochenende in Hamburg.
Ja, also es ist vielleicht jetzt kein großes Geheimnis mehr, dass ich 9 Jahre in Hamburg gelebt habe. Ich habe in Hamburg Sportwissenschaft studiert und da wir ja mit der Mannschaft dann oftmals immer bei längeren Auswärtsfahrten schon am Tag vorher mit anreisen, war ich also schon am Freitagabend in Hamburg und da hat sich das eins zum anderen gefügt, dass viele meiner ehemaligen Kommilitonen, unsere kleine Clique, die wir hatten, alle Zeit hat und wir haben uns halt mal wieder so ein schönes Revival alter Studienzeiten in der Schanze mit allem, was man so zu einem schönen Abend, was so dazugehört. Deswegen muss ich sagen, das war... daran erinnere ich mich noch gerne. Der Freitag war top.
Ja, und das Schöne ist, du hast es auch bei Instagram gepostet. Du hast ein Spiel ausprobiert, was ich auch bis vor, ich würde sagen, 2 Jahren überhaupt nicht kannte. Dann war ich mal in Kopenhagen, habe es da ausprobiert. Und dann in Oslo, da war das ein ganz großes Thema. Da standen die überall in der Kneipe rum und Leute auch um uns rum. Und es war unglaublich toll zum Socializing, weil man gut ins Gespräch kommt. Und ich meine, das Spiel heißt Shuffleboard.
Überragend, ganz genau. Also ich kannte es
auch
noch.
Wenn du es beschreiben müsstest, wie geht Shuffleboard?
Shuffleboard ist so ein Stück weit, ich will Curling auf dem Tisch, auf einem langen Tisch. Also jede Partei hat 4 Steine. Und am Ende geht es einfach, beim Curling geht es ja darum, am nächsten in der Mitte zu sein. Und beim Shuffleboard geht es darum, am nächsten an der hinteren Kante zu sein. Also je weiter hinten du bist, desto mehr Punkte bekommst du. Du kannst dich natürlich auch mal weghauen. Also ähnlich auch wie beim Curling. Ich glaube, die Parallele ist ganz gut.
Ja. Man kann hinten über die Kante fallen, sollte man noch sagen.
Genau, man kann hinten über die Kante fallen. Das ist ja das, genau. Also ich habe es tatsächlich mal vor Jahren, glaube ich, bei so einer Raab-Sendung mal auch gesehen. Ah, okay. Fand es schon ganz spannend. Und wusste gar nicht, die Jungs sagten so, hey, da hat jetzt das ist auch tatsächlich das... richtiger schön Craft Beer House, also war entsprechend.
Ja, war ein runder Abend.
Ja, war ein runder Abend. Das mag ich einfach. Spiele, die du machen kannst, während du noch ein Glas in der Hand hältst. Das, was du auch sagst, Socializing, da waren 3 Tische und man ist mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Ja, das hat Bock gemacht. Das dachte ich, es wird ein überragendes Wochenende.
Ja, und es gibt auch so ein paar Spiele, bei mir würde ich auch Bowling dazu zählen, da wird man fast ein bisschen besser, je mehr Bier man drin hat. Ich weiß jetzt nicht, ob du da einen kausalen Zusammenhang siehst, aber so diese Lockerheit, die kommt dann erst so richtig.
Ja, das war bei unseren Gegnern so. Das war dann einfach, da war die Hand ein bisschen ruhiger, da wurden die besser.
Ach so, oh ja.
Aber hinten raus hat es dann auch nicht für die gereicht. Aber ja, das stimmt. Also tatsächlich solche Spiele mit...
Macht echt
ja,
Laune.
Ja, ja, ja.
Also wir können das sehr empfehlen. Wir sind hier beide Team Shuffleboard, das hört ihr schon. So, jetzt müssen wir...
Auch eins in der Geschäftsstelle. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir hier einen Tisch bekommen.
Aber das ist aber saulang, das Spiel. Ja, da müssen wir draußen im Gang oder so aufbauen.
Finden wir was, ja.
So groß sind die Räume dann hier doch nicht bei Borussia Dortmund. Ja, wir kommen einfach harter Cut zu den Schlagzeilen zum 1:1 in Hamburg. Die Sportschau schreibt, BVB verspielt Sieg in letzter Minute.
Bundesliga.com, Lucky Punch schockt BVB.
Und die Ruhrnachrichten, BVB bekommt verdiente Quittung für spielerische Armut. Ja, das hört sich jetzt, so die letzte Überschrift, das hört sich jetzt schon wieder so an, als hätten wir verloren. Aber man muss natürlich sagen, mein Tipp im Vorfeld war ein 1:0. Das ist ja, ob man es mag oder nicht, so ein bisschen unser Ergebnis diese Saison. Dann fällt auch das Tor. Und dann habe ich gedacht, oh klasse, weil war ja dann auch noch überschaubar viel Zeit zu spielen. Ich habe gedacht, das könnte wirklich ein 1:0 werden. Muss aber sagen, mit diesem Tor ist gefühlt Hamburg besser geworden. Und Dortmund hat sich, finde ich, also unser BVB hat sich sehr schlecht wenig hinten raus befreien können und die Bälle einfach zu schnell wieder abgegeben. Hat mich echt gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich stelle jetzt eine Gegenfrage. Ist Hamburg besser geworden oder haben wir sie besser werden lassen? Weil ich glaube, ich weiß nicht, ich habe mein Gefühl sagt mir, dass wir Hamburg ins Spiel kommen lassen, eben weil wir unser Spiel danach nicht mehr so durchgezogen haben. Und das ist eine Sache, du bist auch schon ein paar Jahre her, ich habe das Gefühl, das zieht sich so ein bisschen fast schon wie eine DNA dadurch, dass wir irgendwie oftmals dieses nach einem 1:0 diese Frage, warum nicht weiter so?
Ja, ich hatte gehofft, wir haben das abgestellt, ehrlich gesagt, weil solche Spiele, das ist ja der Unterschied, haben wir ja zuletzt ja gewonnen. Ne?
Ja, natürlich. Und trotzdem, weil so ehrlich müssen wir sein, der HSV hat nichts auf der Kette gekriegt. Mhm. Da hatte ich überhaupt keine Sorgen. Mein Tipp war 2:0. Ich dachte auch, super, 63, da haben wir noch genug Zeit fürs Zweite. Aber das machen wir nicht. Wir sind nicht aufs Zweite gegangen.
Mhm.
Das hat Nico Kovac nachher auch gesagt. Und wenn du dann natürlich, ich habe es ja gesehen, du hast wirklich jede Spielminute mehr sind wir weiter nach hinten gerückt. Und dann fliegen die Flanken rechts, links auch nur so um die Ohren. Natürlich blöd, dass dann in der 97. noch einer reingeht, aber die hätte auch schon in der 89. reinfliegen können. So ehrlich müssen wir auch sein.
Ja, das Thema Flanken war ein Thema. Ne? Da ist wirklich einfach zu viel in den 16er gekommen und irgendeine fällt dann halt mal rein. Da könnte man jetzt zum
Inswinger, wie Nico Kovac gesagt hat.
Ein Inswinger? Das habe ich gar nicht gehört.
Ja, so auf der Pressekonferenz muss ich auch sagen, ein Inswinger.
Ja, wir hatten ja gegen Köln gefühlt in den letzten Minuten minütlich noch eine Ecke und genau deshalb habe ich damals auch dran gedacht, wir schießen noch ein und wahrscheinlich haben die HSV-Fans im Stadion deshalb auch gedacht, auch vielleicht geht noch was. Wenn du glaubst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo eine Flanke her. War, glaube ich, Günther Netzer, der das mal gesagt hat. Also ich habe das Spiel zu Hause auf der Couch geguckt, du warst in Hamburg im Stadion und ich muss halt sagen, natürlich schaust du auf der Couch auch mal aufs Handy, wie steht's bei den anderen? Dann dachte ich so, ja, Bayern wird jetzt wahrscheinlich schon 3-1, 4-1 führen und sehen, boah, scheiße, die liegen in Berlin hinten. Leipzig verliert auch. Und da waren wir wirklich Tabellenzweiter, 5 Punkte hinter Bayern. Und ich habe nur gedacht, boah, wenn wir so in die Länderspielpause gehen, das wird das denkbar bestmögliche Wochenendgefühl, was wir hier kriegen. Und danach kannst du dir vorstellen, also mit dem Schlusspfiff, die WhatsApp-Gruppen haben geglüht. Ne?
Ja, und das ist ja so komisch, wie plötzlich so ein Tor, eine Aktion, so eine ganze Gefühlslage zum Kippen bringt. Weil wir haben es auch im Netradio genauso gesagt. Wenn du am Ende dieses Stretches, den wir jetzt hinter uns haben, mit so vielen Auswärtsspielen, zuletzt 4 Auswärtsspiele in Folge, es dann schaffst, von mir aus auch dann am Ende dreckig, zum dritten Mal in Folge 1:0 gewinnen, dadurch Tabellenplatz 2 erobern, hey, nehmen, sofort. Und es ist ja so ein bisschen schade, dass jetzt dann doch diese Länderspielpause da ist und dieses 1:1 so ein bisschen einfach jetzt dasteht und wir damit klarkommen müssen auf unseren Gefühlen. Weil es natürlich auch so über vieles überlagert, was davor eigentlich auch ganz gut war. Da sprechen wir sicherlich auch noch drüber. Das ist so ein bisschen schade, aber ja, auf die Bayern habe ich ehrlicherweise gar nicht geguckt, aber ich fand gerade diese Option auf 2 zu kommen. Das tut weh. Das
wird einfach
das
den Ausrutscher von Leipzig nutzen.
Das tut weh.
Ja. Also worüber wir noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise was ich auch das Gefühl habe, was natürlich jetzt so ein bisschen untergegangen ist in den letzten Tagen, Emre Can ist wieder da. Startelfdebüt mit Kapitänsbinde natürlich. Und du hattest nach dem Spiel dann, Emre war einer der beiden, die du dir geschnappt hast. Und natürlich Torschütze Kani Chukwuemeka. Da hören wir dann jetzt auch mal rein. Und keine Sorge, wir fassen dann gleich nochmal zusammen, was Kani gesagt hat und übersetzen das.
Emre, für uns fühlt es sich irgendwie wie zwei geklaute Punkte hinten raus an. Wie fühlt es sich für dich an?
Ja, definitiv. Leider nicht geschafft, über die Zeit zu bringen. Ich finde, wir haben trotzdem ein ordentliches Spiel gemacht. Es war nicht alles gut. Bis zum 16. eigentlich guten Fußball gespielt. In großen Phasen des Spiels. Ein bisschen klar, das über die Zeit bringen, abgezockter sein. Nach dem 1-0 haben wir nicht mehr so einen guten Fußball gespielt. Wenig Ballbesitzphasen gehabt und da müssen wir uns auf jeden Fall verbessern.
Was glaubst du, was war der Unterschied zu den Spielen, auch wenn du jetzt damals nicht dabei warst, aber wenn ich sehe, die knappen Spiele gegen Köln, gegen Augsburg, da habt ihr das 1-0 gezogen. Was war denn dann heute anders? Hat es euch der Gegner schwieriger gemacht, dass ihr nicht mehr nach diesem 1-0 diese Ballbesitzphasen hattet?
Ja, wir müssen abgezockter sein, wir müssen trotzdem im Ballbesitz uns bewegen. Klar, man kann immer mal lange spielen, aber trotzdem müssen wir auch, muss jeder sich anbieten, darf sich keiner verstecken, muss jeder mutig genug sein, um den Ball zu wollen und dann müssen wir weiter Fußball spielen, wie es beim 0 auch war. Das haben wir zu wenig heute gemacht und dann finde ich auch ein bisschen zu viele Flanken zugelassen. Das darf auch nicht passieren und dann, klar, kommen die gefühlt mit 10 Mann im Strafraum und und dann letzte Minute sehr, sehr bitter, sehr, sehr enttäuschend, schade.
Lass uns trotzdem nochmal das Positive enden. Dein Startelf-Comeback, 86% gewonnene Zweikämpfe, ist eine super Quote. Wie gut hast du dich heute gefühlt?
Einige Wehwehchen, wenn ich ehrlich sein darf. Es ist ein schönes Gefühl, wieder zurück zu sein nach der langen Reha. Ich war noch nie in meiner Karriere so lange raus und deswegen wünsche ich jedem verletzten Spieler alles Gute und ich hoffe, dass alle wieder gesund werden und ich hoffe, dass ich jetzt auch gesund bleiben werde.
Also Carney, how frustrating is this result when you concede the equalizer in the 97th minute?
Yeah, super frustrating. I think it just comes from us stop playing after the goal, the first goal. But yeah, it's just not good enough. It's not good enough.
You scored a very important 1-0. Please describe the beautiful goal from your perspective.
I think Slotty did well to head it, and I just saw it as an opportunity to shoot. And thank God it went in. So yeah, I was happy.
Yeah. Kurz und knapp am Ende, der Kollege aus England. Ja, er sagt, es war einfach nicht gut genug von uns, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Und ich verstehe so die Beschreibung des Tors in der Entstehung auch so als so ein kleines Dankeschön an Schlotti. Ne? War ja auch, muss man sagen, eine sehr artistische Vorlage.
Also erstmal muss man dazu sagen, ich habe live vor Ort nicht ein Wort von Carney verstanden. Also wir waren direkt, diese Mixzone war direkt nach dem Tunnel. Draußen schallte natürlich noch laut HSV-Musik. Carney natürlich super frustriert, war auch erst so, komm, mach ich. Und dann ist er jetzt auch keiner, der besonders laut redet.
Ja, und dann steht er noch mit Kapuze da, ne?
Mit Kapuze da. Und ich habe dann auch Kevin, der hat auch zwar natürlich Kopfhörer auf. Ich sag, Kevin, keine Ahnung, sagt er. Kevin, unser Kameramann, hat dann gesagt, ich habe keine Ahnung, was er da gerade so gesagt hat. Das habe ich dann erst dann wirklich dann in der Sekunde, als ich dann nachher gehört habe. Ja, zum Tor, super von Schlotti. Also dieser Einsatz, wie er den dann auch noch dann da artistisch zurücklegt, aber dann auch technisch richtig stark von Carney.
Genau.
Richtig gut. Und
den trifft auch er super.
Das nochmal, keiner auf dem Platz hatte dieses Tor so verdient wie Carney Chukwuemeka. Absoluter Aktivposten, an der Hälfte aller Torschüsse direkt beteiligt. In der ersten Halbzeit vor allem musste der Junge so viel einstecken, wie oft der gefoult ist, ohne dass er einen Foul zugesprochen bekommen hat. Und trotzdem dran zu bleiben, verdient höchsten Respekt. Aber natürlich ist das frustrierend.
Also ganz klar, der Schiedsrichter ist jetzt hier nicht das Thema nach dem Spiel. Aber wir dürfen, glaube ich, sagen, so ungefähr nach einer halben Stunde haben wir uns alle zugeschrieben und gesagt, so Leute, wie viele Fouls will er denn noch übersehen?
Ich bin ein großer Fan davon, auch mal was laufen zu lassen. Aber das waren einfach Dinger, die
nicht gehen. Vor allem das allererste da an der Außenlinie.
Ja,
ne?
Jesus. Nur keine, überhaupt keine Intention, zum Ball zu gehen. Ja. Nein, aber nochmal, wie gesagt, eine Kleinigkeit.
Ja, und ne, schön einfach, dass Emre wieder da ist und weil er gesagt hat, er wünscht allen, dass sie gesund bleiben. Wir wünschen dir natürlich auch, dass du gesund bleibst, Kapitän. Ja, und er hat auch gesagt, zu viele Flanken zugelassen, aber das Thema hatten wir schon, da können wir, glaube ich, einen Haken hintermachen. Eine Sache Also ich habe es in der Übertragung bei Sky gehört. Ich habe es jetzt also auch von Jesko bei Jesko von Eichmann, dem Sky-Reporter, auch bei Instagram gelesen. In Ruhrnachrichten meine ich auch. Und Didi Hamann hat es meiner Meinung nach auch erwähnt. So der nächste Schritt beim BVB müsste jetzt das spielerische Element sein. Und ich glaube, da gehen alle BVB-Fans, zumindest die, die ich kenne, mit. Alle freuen sich drüber, dass du halt im Grunde genommen jetzt wirklich eine gute Defensividee, einen guten Defensivplan hast und augenscheinlich auch das Personal dafür. Ich frage mich halt nur so ein bisschen, weil ich habe halt auch mit der Mannschaft zweieinhalb Stunden im Flieger gesessen, der nicht nach Dortmund abheben wollte in Manchester, wodurch dann auch nochmal ein Training ausgefallen ist. Es ist natürlich auch jetzt, glaube ich mal, sehr schwer in den letzten Wochen gewesen, solche Details überhaupt zu trainieren, weil eigentlich machst du nur Auslaufen. Wenn es geht, gibst du ihnen noch einen Tag frei, damit sie sich halt auch erholen können, ist ja auch wichtig. Und dann schon Abschlusstraining und dann fliegst du wieder irgendwo hin.
Und das Abschlusstraining, ich war tatsächlich am Freitag auch noch in Dortmund, das war eine halbe Stunde ein bisschen Beschäftigungstherapie. Ja. Das war ein bisschen, also bin ich bei dir. Jetzt haben wir natürlich eine Länderspielpause, wo dann auch der Trainingsplatz wieder komplett leer ist, gefühlt.
Ja, zwei Jungs bleiben ja da, ne?
Ja.
Girassi und Benzebaini, hab ich gerade gelesen. Ja, gut, Emo, ja.
Ja. Achso, also die bleiben aber
überraschend.
Überraschend
hier. Ja, genau.
Okay, ja. Ah, ja. Von daher, ja, bin ich bei dir, aber nochmal, gerade in diesen, wo soll es herkommen?
Ja, genau. So,
und in all den englischen Wochen, die auch danach noch anstehen, muss man schon fast sagen, okay, lass uns zusehen, dass wir das Trainingslager dann dafür nutzen und
ja, du hast nur noch ganz, ganz wenige Wochen, wo du nicht unter der Woche spielst.
Ja.
Ich meine, wir sind ja auch froh. Ne? Wir sind ja froh, dass wir ein Pokalspiel zum Beispiel haben gegen Leverkusen. Aber ja, Champions League sind auch noch zwei Heimspiele dieses Jahr. Also ja, ist noch zünftig. Und ja, wir wünschen uns alle diese spielerische Entwicklung. Nur wenn wir da jetzt wirklich über Abläufe, über Automatismen und so weiter reden, das ist natürlich schwierig, zwischen Montag und Samstag zu trainieren, wenn du halt alle drei Tage ein Spiel hast.
Vielleicht sind wir auch da oftmals ein bisschen zu ungeduldig. Ich glaube, auch dem Ganzen muss man ein bisschen Zeit geben. Wir sind alle super froh, dass da eine gewisse Stabilität wieder drin ist, eine Konstanz. Darüber sollten wir uns freuen. Natürlich muss man darauf aufbauen, braucht eine Weiterentwicklung, aber auch die braucht Zeit. Und oftmals ist man ja so, ja, jetzt geht es ja schon wieder los. Ne? Jetzt hauen sie schon wieder drauf. Auch das, wenn du am Ende 1-0 gewinnst, dann sagst du, ey geil, defensiv hat dich wieder zu einem nächsten Dreier gebracht und jetzt knüppeln sie wieder drauf, weil natürlich auch ein Stück weit berechtigte Kritik, aber man sollte es nicht alles so schwarz malen.
Ich habe auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt, lasst uns das Zwischenfazit nach diesen Auswärtswochen ziehen. Ne? Ihr habt es selber mitgekriegt, jetzt zwischen den beiden Länderspielpausen 7 Spiele, 6 Auswärtsspiele. Und ja, wenn man jetzt drauf guckt, die letzten 2 Spiele, müssen wir nicht drüber reden, waren ernüchternd. Aber du bist im Pokal weiter, nachdem du ein echt schweres Los hattest. In der Liga 2 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage. Und die Niederlage war bei Bayern. In der Champions League 1 Sieg, 1 Niederlage. Das ist... Also mal mindestens, würde ich sagen, Label völlig in Ordnung. Also vor allem denk an die letzten Jahre, wie wir im Herbst immer gesessen haben.
Ja, vor allem die jüngsten Jahre. Da waren wir in der Bundesliga, haben wir geguckt, okay, sind wir noch einstellig oder zweistellig? Mhm. Also nochmal, vollkommen okay, vollkommen gut.
Ja, jetzt müssen wir nur gegen Stuttgart auch wieder gut aus den Blöcken kommen.
Das nächstes ist ja
Spiel.
Klar.
Ist endlich mal wieder ein Heimspiel. Hurra!
Ja. Wieder auch Zeit. Aber dann kommen ja noch ein paar Heimspiele. Dann. Das ist ja das Gute danach auch so ein Champions League. Lass mich noch kurz einen Gedanken loswerden, weil du auch sagtest, ich war ja in der Mixzone und Emre und Carney. Eigentlich wollte ich mit Schlotti sprechen.
Hm.
Nicht nur, weil er diese tolle Vorlage gegeben hat, auch weil er einmal kurz die Mauer abgemessen hat, da wollte ich wissen, was seine Messung ergeben hat.
Ja, die war, glaube ich, nicht in Ordnung.
Die waren nicht ganz in Ordnung. Vor allem aber, da er uns ja gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit schon wieder ein paar Sorgenfalten ins Gesicht gezaubert hat durch die eine Aktion, da wollte ich natürlich sprechen mit ihm, wie es ihm geht. Das brauchte ich gar nicht. Also wir haben dann auch das Interview tatsächlich verzichtet, weil ich habe nur auf seinen Strumpf geguckt und der war rot durchtränkt.
Ja, so muss ich auch sagen.
Und dann wusstest du schon, oder brauche ich jetzt nicht, dann war auch gut, komm, dann haben wir Nico auch dann reingehen lassen und jetzt gibt es ja wohl auch gerade die Nachricht, dass es über Nacht auch dick geworden ist, noch der Fuß. Also von hier aus nochmal gute Besserung natürlich an Schlotti.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch gerade wenn man, ne, in Hamburg gibt es ja Möglichkeiten, über den Tag verteilt schon das ein oder andere bisschen an Alkohol hat, aber wenn du siehst, der zieht den Strumpf da aus. Also das kann man auch als Fan im Stadion erkennen, dass der auf jeden Fall getroffen wurde. Und dann wird der ausgepfiffen am Ende, wenn er dann dazu... Also sorry, so viel Bier kann ich gar nicht trinken, dass ich das noch... Also das, finde ich, kann man noch hinkriegen. Und damit sind wir bei der U23. Jetzt wird die Laune quasi schlagartig besser. Die Aufgabe am Wochenende, das müssen wir ganz klar sagen, war nicht ohne. Heimspiel gegen den Tabellenführer in der Regionalliga West. Und dann kommt er auch noch, oder mittlerweile müssen wir sagen, Danny kam der auch noch aus Gelsenkirchen. Den nehmen wir mit. Den lassen wir nicht liegen. Jetzt sind die Königsblauen eben nur noch Zweiter, denn der BVB gewinnt das Derby mit 4:1 ganz stark. Und die Schlagzeilen dazu sind welche, Danny?
Der Kicker schreibt: Derby-Sieg gegen Schalkes U23. Dortmund 2 steckt sein Revier ab.
Und die Ruhrnachrichten titeln: Dortmund nach der Pause im Derby wie entfesselt.
Und die Watz: Im Revierderby kassiert Schalkes U23 eine herbe 1:4 Abfuhr gegen die bärenstarke U23 des BVB.
Sehr schön. Bärenstark. Und wir kündigen es ja seit Wochen immer wieder an: Mensch, wir müssen doch auch mal mit dem Trainer, mit dem Daniel Rios sprechen. Das machen wir jetzt endlich. Er hat uns heute Morgen die Zusage gegeben, dass wir ihn anrufen dürfen. Genau das versuchen wir jetzt. So, dann, es klingelt. Wir sind ein bisschen zu früh dran.
Hallo.
Hallo Daniel, hier sind Christoph und Danny vom BVB-Podcast.
Hallo.
Wir sind ein bisschen früh dran, ich hoffe, es stört dich nicht.
Nee, alles gut.
Sehr gut. Kannst du uns verraten, wo wir dich erwischen? Bist du noch in Brakel am Trainingsgelände oder schon zu Hause?
Nee, wir haben heute frei. Wir haben einen freien Tag und ehrlich gesagt koche ich gerade ein bisschen für die Family.
Sehr gut, sehr gut. Du, das kriegst du bestimmt zeitgleich noch hin. Sehr gut, sehr gut. Dieses Gespräch soll dich davon nicht abhalten. Pass auf, wir gehen direkt rein. Was mich interessieren würde, habe ich einfach als erste Frage hier: Du bist ja wirklich auch schon lange bei Borussia Dortmund, aber jetzt hast du mal so ein Derby in der Rolle als Cheftrainer und du stehst morgens auf. Bist du dann nervöser als vor einem anderen Spiel oder ist das alles wie immer gewesen?
Wenn ich ehrlich bin, wie immer, aber dann kurz davor merkt man schon, dass es dann doch was anderes war. Einerseits, weil es lange her war. Ich hatte jetzt auch, letztes Jahr hatten wir ja leider in der U19 kein Derby. Und jetzt war es ein bisschen länger her, dass man wie hatte. Und dann war es doch, ein bisschen mehr nervös vor dem Spiel. Nervosität.
Und dann musst du mir jetzt aber auch sagen, was ist denn für ein Gefühl, wenn die 90. Minute im Derby läuft, deine Mannschaft führt 4:1, hast du dir dann selbst auch mal einen Moment gegönnt und gedacht, ach, herrlich, oder warst du bis zum Schlusspfiff so im Tunnel?
Nee, als die Nachspielzeit gezeigt worden ist und das war die 90. war es eigentlich nur genießen. Einfach nur genießen die letzten 4 Minuten, die er dann angezeigt hat, dass die Jungs das so gut gemacht haben, dass wir es angenommen haben, die Situation. War es am Ende die letzten 4 Minuten dann einfach nur, habe auch gar nichts mehr reingecoacht, ehrlich gesagt, und habe einfach nur geguckt.
Sehr schön, sehr schön. Pass auf, bevor wir in den Spielfilm dieses Derbys einsteigen, vielleicht einfach nochmal ein bisschen der Schritt zurück. Du hast diese Mannschaft nach wenigen Spielen etwas überraschend übernommen, da Mike Tullberg dann den BVB Ende August verlassen hat. Wie hast du diese Chance dann damals für dich interpretiert? Du hättest ja, sag ich jetzt mal, beispielsweise sagen können: So, Leute, ich habe eigentlich eine ganz andere Art von Fußball vor Augen. Wir machen ab jetzt hier das und das und das anders. Oder hast du gesagt, ich will das Fundament hier übernehmen, vielleicht nur ganz wenige Änderungen machen? Wie hast du diesen Übergang gemanagt? Denn die Saison lief ja bereits.
Ja, erstmal war natürlich ein Vorteil, weil ich ja vorher schon im Trainerteam dabei war. Ich glaube, es ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn du komplett neu in die Mannschaft reinkommst. Deswegen war es ja von Anfang an in dieser Saison, dass ich ja als Mike da war, dass wir das ja zusammen gemacht haben mit dem ganzen Trainerteam, dass wir das gemanagt haben und die Art und Weise. Dann als die Entscheidung als Mike dann gewechselt ist und der Verein mir das Vertrauen gegeben hat, war es erstmal natürlich Ich bin anders als Mike und das habe ich auch direkt der Mannschaft gesagt. Ich werde mich jetzt nicht verstellen. Und natürlich ist es jetzt der große Unterschied, sind dann eben Entscheidungen, die man als Cheftrainer trifft. Ne? Im Trainerteam Sachen bespricht, so wie wir es auch vorher gemacht haben. Und dann mehr oder weniger mein Bauchgefühl, wie ich das so dann sehe. Das ist jetzt der größte Unterschied. Und dadurch, dass ich die Jungs kannte und die Jungs mich auch schon kannten, war es jetzt kein langer Anlauf irgendwie, sondern wir haben uns nach und nach auch, sie haben mich eben in der Chefrolle jetzt erlebt, wissen, was mir wichtig ist, wo ich hin möchte mit den Jungs, wir im Trainerteam mit den Jungs hinwollen und wo wir uns verbessern wollen. Und da machen wir Woche für Woche, unter der Woche tun wir sehr viel dafür, dass wir in die richtige Richtung gehen.
Weil du gerade gesagt hast, dass du kommuniziert hast, wo wir hinwollen. Welcher Fußball schwebt dir denn vor? Und vor allem, wie sehr sprichst du dich mit deinem Trainerteam auch, mit Niko Kovac oder auch Felix Hirschnagel bei der U19 ab?
Ja, am Ende ist es jetzt ich glaube, das ist nochmal ein Riesenunterschied bei den Profis. Da ist es eher Kommunikation, so wie jetzt Doron Will, der jetzt bei uns oder an Almu oder an Filippo, die ein Teil der ersten Mannschaft sind, dass sie bei uns integriert sind, dass sie bei uns Spielminuten sammeln und da in Spielrhythmus reinkommen. Die Art und Weise, wie wir in der U23 spielen wollen, ist ich glaube identisch wie alle anderen. Wir wollen intensiv sein gegen den Ball. Wir wollen unangenehm sein, aber wenn wir den Ball haben, dass wir Fußball spielen wollen. Wir wollen das Spiel kontrollieren. Wir wollen das Tempo bestimmen und viele Torchancen herausspielen und dann am besten natürlich auch viele Tore erzielen.
Jetzt werden wir einige Hörerinnen und Hörer haben, die ja jetzt mit der U23 nicht ganz so eng sind. Was ist das für eine Truppe, mit der du da arbeitest? Wer würdest du sagen, sind so deine Stützen? Also ich werfe mal ein paar Namen rein. Du hast halt Leute wie Michi Eberwein oder Josef Boyamba, also so die älteren Jahrgänge. Was ist mit einem Ben Hüning, Toni Reitz, dein Kapitän, oder mit einem Arne Wessels? Habe ich da irgendwen vergessen? Wo würdest du so das Gerüst der Mannschaft einordnen?
Ja, das Gerüst natürlich, wir haben jetzt wir haben vier Ältere, die mit Michael Eberwein. Dann haben wir noch Patti Göbel, die dann eben, Joe Boyamba, die, wie du schon erwähnt hast, die dann eben zu den Älteren gehören und eine gewisse Erfahrung und die Jüngeren eben auch auf das Fußball-Profi-Dasein eben auch vorbereitet und ihre Erfahrung den Jungs mitgeben. Dann gibt es eben Arne Wessels, den wir geholt haben, aus der Oberliga, der noch jung ist und sich entwickeln kann. Und dann haben wir eben sehr viele, die aus unserem NLZ eben hochgekommen sind. Wir haben dieses Jahr mit sechs Spielern, die noch U19 spielen können. Ja. Im Kader Musa Kaba, Pharrell Kekni, Nick Czerny, Jonas Feddersen, Elias, Osman Diallo, die wir schon heranführen wollen in den Herrenfußball. Und dann haben wir auch mit Toni Reitz, unser Kapitän, der von Verletzungen wiedergekommen ist letztes Jahr. In der Rückrunde ist er zu uns gekommen, zu Borussia Dortmund. Und den Weg mit den Jüngeren auch gehen möchte und Verantwortung übernehmen möchte als junger Kapitän. Und ich glaube, am Ende hat jeder so seine Rolle, die Jüngeren den nächsten Schritt zu machen, die Älteren sie so ein bisschen heranzuführen, was wichtig ist auch in diesem Bereich, aber auch die jetzt gerade schon im zweiten, dritten Seniorenjahr sind, dass sie auch ihre Erfahrung haben und dann auch die nächsten Schritte gehen wollen in diesem Bereich.
Jetzt hast du gerade diese Zusammenstellung deiner Mannschaft dargelegt, wie unterschiedliche Charaktere da auch sind, ist es dann erst vor allem, weil das Wichtigste ist, dass man gemeinsam Erfolg hat, ist es da erstmal wichtig, aus diesen Charakteren eine Einheit zu formen?
Natürlich ist es wichtig, dass jeder individuell natürlich seine Ziele hat Aber am Ende, die individuellen Ziele werden meistens nur erreicht, wenn es auch in der Mannschaft funktioniert. Wenn wir als Mannschaft nicht erfolgreich und die Schritte nach vorne machen, wird es eben auch für jeden Einzelnen eben extrem schwer, da wo sie hinwollen oder die Ziele, die sie haben, dann eben auch zu erreichen. Und deswegen ist es einerseits natürlich steht immer die Mannschaft im Vordergrund. Das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Am Ende ist es immer wichtig, eben auch da, wo man spielt. Wir haben einige, die jetzt dazugekommen sind zu Borussia Dortmund, eben auch zu wissen, für was dieser Verein steht. Und darüber hinaus als Mannschaft dann die Ziele. Und dann bin ich auch überzeugt, dass jeder individuell auch seine Ziele und seine Wünsche erreichen kann.
Okay, dann kommen wir mal zum Samstagnachmittag in Dortmund. Stadion Rote Erde. Schalke hatte 5 der letzten 6 Spiele gewonnen. Ihr hattet das letzte Heimspiel gegen Bocholt 1-2 verloren. Es sprach also schon viel dafür, dass da eine Gästemannschaft mit ordentlich Selbstvertrauen ankommt. Was hast du deinen Spielern mitgegeben? Ist das dann so ein Derby, wo man sie eher bremsen muss? Oder hast du ganz viel dir den Gegner angeguckt und denen gesagt, pass auf, das und das und das, so können wir sie aushebeln? Wie war das?
Ja, eine Mischung. Erstmal nach der Niederlage in Bocholt, wo wir ja selbst eben auch 6 Spiele nicht verloren haben, war das so ein kleiner Rückschritt, der eben auch dazu gehört in der Saison. Aber da haben wir auch direkt Anfang der Woche gesagt. Das Schöne ist, dass wir jetzt wir haben Sonntag damals gegen Bocholt gespielt, dass wir eine kurze Woche haben und direkt ein Derby, auch noch gegen den Erstplatzierten, und da schon wieder die nächste Chance haben, alles vergessen zu lassen. Die Sachen mitzunehmen, die wir in Bocholt nicht gut gemacht haben, und dann aber sich ja schon auf das nächste Spiel zu freuen und bereit zu sein, da auch wieder zu gewinnen. Und das haben die Jungs dann direkt auch in der Woche sich erarbeitet. Und dann war es eine Mischung zwischen einmal Derby zu haben zu Hause, was jetzt auch lange her ist, weil wir in der dritten Liga waren und sie in der Regionalliga, die sehr viel Selbstvertrauen hatten und die letzten Spiele Platz 1 auch noch. Und wir aber überzeugt waren, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden können. Deswegen war es eine Mischung zwischen Derby-Freude und einmal natürlich auch taktisch, wie wir es hinkriegen können, gegen den Ball und mit dem Ball die richtigen Sachen dann und Entscheidungen zu treffen.
Und du hast es schon erwähnt, du hattest mit Julien Duranville einen Spieler dabei, der bei euch Minuten sammeln soll, um nach vielen Verletzungen wieder in den Rhythmus zu kommen. Wie nimmt Juju diese Aufgabe an? Begreift er das als Chance? Arbeitet er gut mit? Denn auch Regionalliga ist ja jetzt kein lauer Trainingskick.
Nein, absolut nicht. Und Juju fühlt sich sehr wohl. Er hatte jetzt auch noch, dass wir 2 Tage vorher, dass er bei uns trainiert hat, unter der Woche, weil die Profis auch Champions League hatten und die Woche dann so gestaltet worden ist, dass er eine gute Vorbereitung auf das Spiel hat. Und und Juju ist, er nimmt es sehr gut an. Man hat jetzt schon im Spiel gegen Schalke eben gesehen, dass er mehr im Rhythmus drin ist. Wir haben ihn ja auch wie gegen Bocholt so 60 Minuten, jetzt gegen Schalke waren es mal 63, 64. Man hat gemerkt, er wollte noch weiterspielen und das ist schon mal ein schönes Zeichen für alle Beteiligten. Und trotz allem sollten wir dann eben, obwohl er so viel Freude hatte am Spielen, dann eben auch sagen, okay, wir müssen ihn runternehmen, weil es um seine Gesundheit geht. Und deswegen mussten wir ihn runternehmen, damit wir ihn dahin kriegen, wo wir ihn auch alle haben wollen. Mhm.
Da versucht sich, glaube ich, schon wieder einer anzurufen, kann das sein? Der muss ich jetzt hinten anstellen, hoffe ich.
Ja, alles gut.
Pass auf, zur Pause steht es 1-1. Toni Reitz verwandelt einen Handelfmeter und dann ausgerechnet Ex-Borusse Vincenzo Onofrietti packte einen aus mit einem Pausenpfiff Ausgleich für die Schalker. War das zur Pause ein gerechtes Ergebnis? Was würdest du sagen?
Gerechtes. Ich fand, dass beide sich jetzt nicht ganz so viele Torchancen herausgespielt haben, dass beide sehr gegen den Ball sehr hoch angegriffen haben. Und nach dem 1-0 fand ich schon, dass wir eine bessere Phase hatten. Vorher fand ich es ausgeglichen. Ja, Schalke hatte eine Möglichkeit, wo sie außen durchbrechen. Aber sonst war es sehr unglücklich, weil wir vorher eine Riesentorchance zum 2-0 schon haben. Von Jaren Bill und dann kriegen wir nach einer Standard eben das 1-1, was natürlich in dem Zeitpunkt natürlich sehr unglücklich war.
Aber wie erklärst du dir dann, dass deine Spieler in der zweiten Halbzeit deutlich besser waren als die Gäste? Wo war der Hebel, den ihr gefunden habt?
Ja, wir haben es schon vor dem Spiel. Also wir haben vor dem Spiel angesprochen, dass wir dieses Spiel jetzt, dass wir da jetzt nicht einfach so durchgehen und das Spiel für uns entscheiden, dass es auch mal Rückschläge, dass es mal Momente geben wird, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen leiden müssen und verteidigen müssen als Mannschaft. Und trotzdem, wenn wir den Ball haben, den Mut weiterhin beibehalten. Mhm. Und das haben die Jungs gut umgesetzt. Und ich habe gesagt, in der Halbzeit, okay, jetzt haben wir das Tor reinbekommen, aber wir sind gut im Spiel, wir können aber noch eine Schüssel drauflegen. Und das haben die Jungs gut umgesetzt. Wir haben noch ein paar Sachen angesprochen. Ja, und am Ende war es dann, dass wir noch besser reingekommen sind im Spiel und dann in dem Moment dann auch das 2-1 und 3-1 gemacht haben. Und das hat den Jungs noch mehr Vertrauen gegeben. Und am Ende war es dann ein hochverdienter Sieg.
Genau, die Tore machen dann Jordi Paulina, Almogira Kabar und Josef Boyamba. Teilweise muss man wirklich sagen, sehr schön rausgespielte Tore, also vor allem das 3-1. Was war dann nachher in der Kabine los? Weil ich meine, ganz ehrlich, ein Derby-Sieg schmeckt doch immer gut, das ist doch egal in welcher Liga.
Das stimmt, ja. Der Sieg hat sehr gut geschmeckt wir haben uns sehr gefreut, weil jetzt auch noch Länderspielpause ist. Mit einem guten Gefühl in diese Länderspielpause reinzugehen.
Ja, das glaube ich.
Und weil einige gehen auch Nationalmannschaft wieder weg, wir sind so ein bisschen auseinandergerissen. Und deswegen haben wir den Samstag genossen. Und obwohl die Jungs alle Sonntag frei haben wollten nach dem Derby-Sieg, war es uns trotzdem im Trainerteam wichtig, nochmal, bevor alle weg sind, auch nochmal Sonntag zusammen zu sein und den Sieg zu genießen. Und darüber zu sprechen und einfach da zu sein, bevor alle schon verteilt sind. Und deswegen war es eine sehr gute Stimmung in der Kabine. Und nach dem Spiel haben wir es einfach zusammen als Mannschaft, im Trainerteam sehr genossen.
Sehr schön. Daniel, pass mal auf, wo wir dich gerade dran haben. Ich muss noch mal eine Sache ansprechen, auch wenn sie jetzt am Wochenende keine wichtige Rolle gespielt hat. Aber wir machen das ja schon ein paar Wochen länger und gucken uns ja total auch montags immer die Highlights an. Und da ist uns aufgefallen, ihr seid mega gefährlich nach Standards. Woran liegt das? Legt ihr da besonderen Wert drauf oder steht Ben Hüning einfach immer richtig bei Ecken?
Nein, wir trainieren es. Patti Fritsch als der für die Standards zusätzlich als Co-Trainer dafür zuständig ist, mit Marcel Schmelzer, vollstes Vertrauen von meiner Seite an Patti, und die besprechen das dann. Ich gebe manchmal meine Meinung dazu und dann ist es am Ende, dass es sehr gut klappt. Die Schützen bringen die Ecken dahin, wo wir sie hindern wollen, und es hat sich dann so entwickelt, dass, was wir schon von Anfang an angesprochen haben, dass Standards eben auch, wenn man am Ende wissen wir, was wir vorhaben, und wenn man so eine Standard als Torchance sieht, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, auch mal ein Tor zu erzielen. Und das hat sich jetzt so in der Saison so entwickelt, dass die Jungs merken, so ey, doch, wir sind gefährlich, wir können Tore machen daraus. Und man merkt es, dass die Jungs, wenn wir eine Ecke haben, die wir uns dann auch erarbeitet haben, oder einen Freistoß, dass sie das als Chance sehen, ein Tor zu erzielen.
Sehr schön. Und das dürfen wir ja auch ganz offen sagen. Da können sich die Profis auch gerne eine Scheibe von abschneiden. Na, sehr gut. Daniel, pass auf, nach 15 Spielen seid ihr Siebter. 5 Punkte hinterm Tabellenführer Fortuna Köln. Wie zufrieden bist du mit diesem Zwischenstand?
Ja, ich finde jetzt die letzten 5 Spiele, dass wir da 10 Punkte geholt haben, und wenn man das so im Durchschnitt nimmt, ist das, wenn man da oben mitspielen möchte, auch der Durchschnitt, den man erreichen sollte. Und das haben wir den Jungs gesagt. Wir sind wir sind mit der Entwicklung, das ist enorm wichtig, dass die Jüngeren Spielminuten sammeln, dass wir als Mannschaft immer mehr in die, ja, wie wir mit dem Ball und gegen den Ball arbeiten wollen und spielen wollen, dass wir es gut machen, dass wir uns da verbessern. Und deswegen sind wir trotz dem Rückschlag, den wir jetzt gegen Bocholt hatten, sehr glücklich und zufrieden. Und wissen aber, dass es Schritt für Schritt die nächsten Spiele, wir haben jetzt noch 3 in diesem Jahr, dass wir die positiv und diesen Schwung dann eben vom Derby-Sieg jetzt auch noch mitnehmen und dass wir da weiter fleißig Punkte sammeln, um ja ein paar Plätze weiter nach oben zu rutschen.
Daniel, dann auf jeden Fall erstmal viel, viel Erfolg weiterhin und vor allem noch einen größeren Dank, dass wir an deinem freien Tag anrufen durften und dann auch noch beim Kochen. Jetzt musst du natürlich die letzte Frage, die muss natürlich noch offen. Was wird denn der Familie gleich aufgetischt?
Ich bin jetzt nicht der große Koch, aber ich habe Kartoffelbrei habe ich gemacht und Bratwürstchen im Grill habe ich vorbereitet.
Das ist so anständig.
Ja. Schau mal an, aber so. Dann nochmal, vielen, vielen Dank. Guten Appetit vor allem. Ja, alles Gute weiterhin. Ne?
Bis bald,
ja,
danke dir.
Danke. Ciao.
Ciao.
Sehr schön, und damit sind wir bei der U19, ja, und ja, bei so einer Art emotionalen Achterbahnfahrt, würde ich mal fast sagen. Also erst gewinnen die Jungs in der Youth League bei Manchester City und nicht irgendwie, sondern bumm, 3-0. Dann scheiden sie aber am Sonntag im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum aus. Mega bitter, der Trainer hat es auch bei Instagram gepostet, ich meine, tough one. Hat Felix.
Ich habe selber nichts gesehen, weil ich keine Frauen war, aber hast du was mitbekommen, ein bisschen mehr?
Ja, auch nur das, was ich hier gehört habe intern. Und ich meine, das hat man so ein bisschen durchgehört. Wahrscheinlich war es dann auch der Preis, den du zahlst nach so englischen Wochen, wenn du dann eben bei Manchester City alle Körner gelassen hast und dann eben wieder mal, das ist aber ja schon klar, man hat sich ja schon zweimal in der Liga getroffen gegen diese, ja, physisch einfach überlegene Bochumer Mannschaft antritt, die dann auch natürlich ausgeruht nach Dortmund anreist, die B1 runter oder die A40. Weil in der Nachwuchsrunde haben wir die Bochumer ja schon zweimal geschlagen und zwar in richtigen Kämpfen. Und auch dieses Mal würde ich behaupten, kann man den Jungs in Schwarz-Gelb jetzt nicht vorwerfen, dass das keine überragende Einstellung war, dass sie nicht versucht haben, wieder mal ihren sehr kräftezehrenden Fußball durchzuziehen. Aber der VfL geht dann halt sehr effizient mit 2-0 in die Kabine und den Rückstand, den haben sie dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr umgebogen bekommen. So, die U19 hat jetzt auch erstmal ein paar Tage Pause. Am 25.11. geht es in Dortmund erst weiter, dann ja in der Youth League mit einem Heimspiel gegen Villarreal. Anstoß ist um 16 Uhr. Können wir eigentlich schon sagen, ob wir das übertragen? Ich glaube, wir haben das noch nicht ausbaldowert, oder?
Nee, ich glaube, es gab aber positive Signale. Irgendwas meine ich, dass da in meinem Postfach schwirrte, dass wir da das zeigen können. Aber wenn wir schon dabei sind, zeigen Youth League, da haben wir unfassbar gute Ergebnisse zuletzt gehabt. Gegen Kopenhagen und jetzt auch gegen Man City und die treuen Hörer Seher von BVB TV wissen es. Wir haben wieder unsere Youth League Doku, da wird gerade wieder fleißig dran gearbeitet. Die sollte wahrscheinlich Ende dieser Woche wieder rauskommen. Also auch da, ne, Augen und Ohren offen halten. Ich bin auch schon ganz gespannt, aber auch jetzt, also man weiß ja schon so, ja, wir machen diese Doku und hast so zwei geile Spiele, geile Ergebnisse. Da geht schon Bock darauf.
Zwei Siege, mindestens 6 gute Kabinenansprachen, weil in der Halbzeit sind wir auch dabei.
Genau.
Also ihr habt die Folge 1 hoffentlich schon gesehen, also über 100.000 von euch haben das schon gemacht. Falls ihr Folge 1 noch nicht gesehen habt, schaut mal nach auf unserem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund oder auf BVB TV. Da könnt ihr die erste Folge unserer Youth League-Doku kostenlos euch anschauen. Und ja, Danny hat es richtig gesagt, am Wochenende auf jeden Fall mal bei uns wieder vorbeischauen, denn dann dürfte Folge 2 kommen. So, jetzt zur U17. Ja, von denen gibt es überragende News, denn da hat der VfL Bochum, also ähnlich stark auch in der B-Junioren-Nachwuchsrunde, nach langer, langer Zeit mal wieder ein Fußballspiel verloren. Und zwar mit 1-3 bei Rot-Weiß Essen. Und das bedeutet, Danny,
dass unsere Jungs nämlich wieder Tabellenführer in der Gruppe H sind in der Vorrunde. Denn die haben ihr Spiel bei Viktoria Köln mit 3-0 gewonnen. Und das ist durchaus auch erwähnenswert, denn es haben einige Spieler bei unserer U17 gefehlt.
Genau, also dann und dann vor allem das Überragende finde ich, also das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch, wenn wir das Gefühl haben, jüngere Spieler sind bereit, du kannst sie reinschmeißen, du willst sie wirklich ja an die Grenzen und auch über ihre Grenzen bringen, dann kommt einfach aus der U16 Jannis Tunkel dazu und macht das 1-0. Und die weiteren Torschützen heißen Niklas Goldberg und Mats Braugmann. Wie geht's weiter, Danny?
Weiter am Samstag, Heimspiel gegen den SV Meppen. Anpfiff dann in Dortmund Sportpark Hohenbuschei ist um 13 Uhr.
So sieht's aus und wir sind damit bei den Frauen. Ja, müssen wir sagen, also ich habe das jetzt hier einfach mal als ersten Satz hingeschrieben und Danny, du kannst es wahrscheinlich viel besser als ich beantworten. Spiel 1 nach dem Kreuzbandriss von Dana Marquardt. War es so gefühlt? War das noch ein sehr großes Thema ja. Rund um das Spiel und im Stadion?
Ja, also erstmal auch im Vorfeld schon habe ich mit Markus Högner auch gesprochen und der hat dann auch gesagt, das muss man schon sagen, das war schon so 2-3 Tage hat das auch dieser Schock auch die ganze Mannschaft durchzogen. Mhm. Eben weil Dana nicht natürlich, klar, erstmal durch ihre Qualitäten, aber natürlich auch als Persönlichkeit einfach auch in der Mannschaft fehlt, aber auch dann auf dem Platz, wenn sie spielt, dann arbeitet es beim Gegner. Dann denken sie, ja, verdammt, ey, die da vorne drin.
Wo rennt sie rum? Wo ist sie? Ja. Und also, das musst du mir auch sagen, wahrscheinlich ja. Auch ein guter Charakter für die Kabine, ne?
Ja, total, total. Ja. Und auch das, um schon mal vorwegzunehmen, ich habe mich dann noch mit Dana, sie war auch dann da. Und dann war jetzt auch die Frage, sie ist ja auch gebürtige Hamburgerin. Und dann sage ich so, okay, wie geht's jetzt weiter? Da liegt ja vielleicht auch sogar nahe zu sagen, komm, ich mache das Ganze in Hamburg, da habe ich Familie in der Nähe. Aber nein, sie hat ganz klar gesagt, sie macht das alles hier. Sie möchte auch hier sein. Hm. Sie möchte bei der Mannschaft sein. Und das ist auch ein Grund, warum sie eine der im Mannschaftsrat des Kapitänin auch mit ist. Da einfach nicht den Kontakt zu verlieren, sondern zu sagen, ey, ich bin weiterhin ein Teil dieser Mannschaft und gebe alles rein, was ich kann, finde ich super Zug. Ja, und dann, wie gesagt, was hängen bleibt, sind eigentlich die Szenen vor Anstoß. Als dann die Mannschaften rausgekommen sind, kurz vor Dana auch rausgekommen, zwei unserer Fanclubs haben dann extra Spruchbänder vorbereitet mit okay. Gute Besserung Dana, alles Gute Dana, haben dann lautstark ihren Namen gerufen, was Dana dann auch bewegt hatte, kurz von der Bank mal aufzustehen und sich das anzugucken und dann hat es Dana wirklich völlig zerrissen und ich muss da sagen, musste ich auch kämpfen, also dann Dana zu sehen, wie sie emotional angefasst war und da habe ich dann auch wieder gemerkt, so das sind diese Momente, da rückt dann diese viel zitierte BVB-Familie wieder enger zusammen.
Das kriegst du nicht überall.
Das war unfassbar emotional und ja, hat uns dann auch nachher im Spiel nochmal begegnet, wenn wir nachher drauf kommen. Ja. Aber ich weiß, du wirst das sicherlich, die nächste Frage wird sein, ja, wer hat denn jetzt gespielt für Dana?
Genau, und beziehungsweise was ich natürlich mitgekriegt habe am Ende ist, dass, also erstmal müssen wir sagen, für alle, die da jetzt nicht so im Thema sind, Gegner war die U21 der SGS Essen und am Ende steht da halt ein 4-0, was du in deiner Doppelrolle als Stadionsprecher und Kommentator bei Pluto TV verkündet hast. 4-0 klingt ja dann nach einer einseitigen Partie, aber ist das dann auch so?
Ja, ja, die okay. War es auch. Also das ist so eine U21, die sind halt technisch sehr stark und die sind sehr jung und die laufen und laufen. Die machen
sie
richtig schwer.
Können die dann eigentlich auch mogeln? Nicht so richtig. Also sie können jetzt höchstens, weiß nicht, 1, 2, 3 Spielerinnen, die älter sind, theoretisch
mit rein. Die dürfen trotzdem. Also ist einfach eine zweite Mannschaft.
Okay.
Es ist einfach nur dann aber eine gewisse Vereinsphilosophie, dass Essen sagt, das ist halt unsere Mannschaft, wo wir junge Mädels fördern wollen.
Ja, stark. Finde ich gut.
Das ist also jetzt nicht, das ist jetzt nicht offiziell, dass du einer zweiten Mannschaft, also wenn wir haben auch eine zweite Mannschaft, die nennen wir halt Dortmund 2. Wir hätten sie auch Dortmund U21 nennen können, wenn wir sagen, unsere Vereinsphilosophie ist da, nur ganz junge Spielerinnen spielen zu lassen. Ja. So, aber die sind halt, was wir oft haben bei Gegnerinnen, die sich dann hinten reinstellen und sagen, hoffentlich wird es nicht so hoch. Und die von Essen, die haben uns vorne attackiert. Am gegnerischen 16er waren die da. Unsere haben es aber richtig gut gemacht. Man hat schon gemerkt, es ist ein anderes Spiel, weil das Kopfballspiel von Dana fehlt komplett. Ronja Leubner hat gefehlt, eine, die mit ihren tiefen Läufen immer zu viel Gefahr sorgt. Also man hat so eine halbe Stunde gebraucht, um so ein bisschen reinzukommen, zu überlegen, okay, wie sieht denn jetzt das BVB-Spiel 2.0 aus ohne unsere Top-Stürmerin? Dann haben sie es aber überragend gemacht, in 9 Minuten 3 Tore gemacht, dann war das Ding halt durch. Zweite Halbzeit, so ehrlich müssen wir auch sein, haben sie es dann einfach souverän runtergespielt, weil Essen selber im Spielaufbau nicht viel angeboten hat und unsere Mädels dann auch jetzt nicht mehr so mit der größten Vehemenz auf Tore gegangen ist. Aber ganz locker, ganz souverän runtergespielt und da dann auch ein großes Lob an Selina Baum, Denn die hat Dana ersetzt vorne im
Sturm.
Okay, das
wäre die Frage gewesen.
Genau, ne? Also sie hat bei uns jetzt oft auf dem Flügel gespielt, aber sie kommt aus Gütersloh, da kennt sie die Position, ist eine gelernte Stürmerin. Gab auch andere Alternativen, die man hätte einsetzen können, aber am Ende 2 Tore, 1 Assist, die Zahlen sprechen für sie. Waren auch ihre ersten Tore für Schwarz-Gelb, also wirklich auch nicht nur aufgrund ihrer Tore, eine richtig tolle Leistung von Celina, also das hat sie sich auf jeden Fall verdient. Ja, und dann haben wir Rita Schumacher zwischendurch, deswegen nochmal da diese Parallele zu Dana. Es gab einen Elfmeter, den hat Rita verwandelt, eigentlich wäre Dana die Torschützin, aber Rita ist dann danach sofort rausgelaufen zur Bank, sich das Trikot geschnappt mit dem Flock 9 und Marquardt hinten drauf ist hochgezeichnet. Das gab es natürlich auch mal auf der Tribüne nochmal einen extra Applaus.
Ja, Top-Szene, muss ich auch sagen. Also das habe ich auch bei uns auf dem Instagram-Kanal schon gesehen. Vor allen Dingen, wenn Dana halt dann auch noch da ist.
Genau.
Also das ist ja wirklich super. Ja, und in der Tabelle bleibt der BVB nach 12 Spielen Zweiter. 3 Punkte Rückstand auf die U21 des 1. FC Köln weiterhin. Und das nächste Spiel ist bei Vorwärts-Sporho Köln am Sonntag um 15 Uhr und natürlich gibt es auch das live und kostenlos bei Pluto TV.
Da mit dem Kollegen Stefan Gabele und das ist tatsächlich auch schon der Hinrundenabschluss und es sieht dann echt so aus, dass erstmals in der Geschichte der BVB-Frauen sie nicht Herbstmeister werden, weil Köln hat ein vermeintlich leichtes Spiel gegen die zweite von Mönchengladbach, die sind Drittletzter.
Ja.
Aber gut, es kommt ja noch zum großen Aufeinandertreffen am 1. Dezemberwochenende. Bis dahin heißt es auf jeden Fall dranbleiben.
Ja, es wird, also es ist, ich glaube, wir können alle sagen, es ist eine unglaublich spannende Liga. Der BVB war halt 3 Punkte dahinter. Besseres Torverhältnis, wobei Köln jetzt auch ein bisschen dran gearbeitet hat an diesem Wochenende. Aber ja, super spannend und ja, ich denke, wir dürfen uns auf den Rest der Saison auf jeden Fall freuen. Und gehen weiter zum Handball. Bei den Handballdamen war es ja so ein bisschen ähnlich wie bei der U19, wie wir es gerade erzählt haben. Auch so eine emotionale Achterbahnfahrt. Wichtige Spiele diese Woche. Erst das Weiterkommen im DHB-Pokal und immerhin ja dann ins Final Four gegen den VfL Oldenburg da gewonnen. Ja, hier in Dortmund auch. Ich meine, das Final Four ist auch erst im März.
Ne? Das ist noch ein bisschen,
Stuttgart. Ja, genau, das ist noch ein bisschen hin. Aber da dürfen wir uns drauf freuen. Dann spielen unsere Handballdamen um den DHB-Pokal. Ja, und dann die Niederlage in der Champions League gegen Gloria Bistria. Ja, in Rumänien müssen wir sagen, der BVB ohne Alicia Langer, ohne Lena Hausherr und ohne Luis Abbing, das ist natürlich auch schon was. Trotzdem war es ganz lange ein ausgeglichenes Spiel. Die Gastgeberinnen hatten ja vorher eben schon auch 4 ihrer Champions League-Spiele gewonnen, der BVB eben 2. Also waren schon, finde ich, kann man sagen, als stark einzuschätzen, erst recht dann auch in einem Heimspiel. Aber 14 Minuten vor Schluss führt der BVB mit 25-24, später dann auch nochmal mit 28-27. Aber Danny, brauchen wir nicht drüber reden, so ein Tore-Vorsprung im Handball, das ist halt auch wie gewonnen, so zerronnen manchmal. Und 6 Minuten vorm Ende führen dann halt wieder die Gastgeberin.
Ja, hinten raus ist dann so ein bisschen in die Luft ausgegangen. Letztlich ist es dann 32-36. Auswärtsniederlage, sehr, sehr schade. Ist damit auch schon so ein bisschen jetzt in dieser Champions League, ist so quasi die Hinrunde jetzt abgeschlossen.
Ja.
7 Spiele absolviert. Man ist aktuell 7. in der Gruppe A. 6. müsste man werden, um in die Playoffs zu kommen. Das Gute ist, Platz 5 und Platz 6 haben auch jeweils 2 Siege, also 4 Punkte. Da ist noch alles drin.
Ja.
Aber es wird nicht einfacher, weil gerade gegen die Mannschaften, gegen die du punkten musst, spielst du auch jetzt in dieser Rückserie auswärts.
Mhm.
Also Druck ist da, aber auch da sind wir natürlich optimistisch, dass die Mädels das zumindest noch schaffen, diesen einen Platz zu klettern, um dann den Sprung in die Playoffs zu schaffen. Das ist aber Zukunftsmusik. Zukunft auch so ein bisschen die Handball-WM, die wirft
kommt
ja schon
näher.
Ihre Schatten voraus. Ja. Aber vorher sind noch 2 Spiele der Handballerin auf dem Plan.
Genau, am Mittwoch sind die Borussen in der Bundesliga dann wieder gefordert bei Sportunion Neckarsulm. Anpfiff ist da um 19.30 Uhr und am Sonntag ist schon das Rückspiel gegen Gloria Bistrita. Ja, das ist um 14 Uhr am Sonntag hier in Dortmund in der Helmut-Körnig-Halle. Wenn ihr noch nichts vorhabt, dann geht doch sehr gerne mal Handball Champions League gucken und unsere Damen unterstützen. Ja, das war es schon wieder für heute. Das ging relativ fix.
Der Podcast nächste Woche, bist du dann auch wieder da? Weil wir könnten ja schon mal jetzt überlegen, weil ich glaube, davon darf ich schon sagen, ich glaube, ich darf es schon sagen,
ja,
dass die Kollegin Dana Bleckmann meine Handballerin, uns künftig bei uns in der Kommunikationsabteilung ein wenig unterstützen wird.
Cool.
So. Und die fängt, glaube ich, auch tatsächlich nächste Woche Montag bei uns an. Also danach, falls du das schon hörst, also ich hätte schon eine Idee. Also ich glaube so.
wär fürchterlich, wenn wir das nicht nutzen würden.
Oder?
Auf jeden Fall.
Also vielleicht, Christoph, können wir schon mal einplanen.
Ja, wir können dann die E-Mail-Adresse vielleicht auch abändern, an der ihr eure Fragen, Kritik und Vorschläge schreiben könnt. Bislang lautet die noch podcast@bvb.de. Schreibt gerne, also wenn ihr außer Dana noch andere Wünsche, was Gäste, Themen und so weiter habt oder Kritik äußern wollt, sehr, sehr gerne. Wir möchten von euch hören, denn das soll ja hier nicht nur eine Einbahnstraße sein in diesem Podcast. Und ja, genau, also wir haben natürlich jetzt bei den Profis Länderspielpause, aber bei ein paar anderen geht es weiter und natürlich wäre es mit Sicherheit eine sehr gute Idee, wenn wir dann die kommende Woche auch mal nutzen würden, um ein bisschen auf diese Handball-WM auch mal zu gucken, denn wir haben ja einige Spiele auch hier in Dortmund in der Westfalenhalle. Guckt da sehr gerne auch nochmal, da gibt es noch Karten, ob ihr da nicht auch dabei sein wollt. Sehr schön, Danny, vielen Dank, dass du die Zeit genommen
gerne,
hast.
Ja, immer wieder gerne.
Danke auch nochmal nachträglich an Daniel Rios. Und ja, dann hören wir uns spätestens am Montag wieder. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal die Ausgabe unseres Sonderformats Flutlicht und Flipcharts empfehlen. Die kommt am Donnerstag raus und mit einer ganz, ganz lieben Kollegin, nämlich Patricia Bohn.
Oh, schön.
Ja,
oh,
genau. Ja. Patricia unter anderem macht bei uns
Miss
die Organisation
Day.
Der genau. Sie macht bei uns die denkbar größte Excel-Tabelle, die man sich vorstellen kann. Und macht sie wirklich ganz großartig unsere Profis, schickt sie dann immer durch die Content-Tage, an denen wir Videos, Fotos, alles Mögliche produzieren mit unserer Profimannschaft. Da hat sie sehr, sehr interessante Einblicke hinter die Kulissen gegeben. Und ja, wenn ihr mal erfahren wollt, wie das so bei Borussia Dortmund läuft und abgesehen davon eine sehr optimistische Kollegin kennenlernen wollt. Ich glaube, in den ersten 5 Minuten wird irgendwie nur gelächelt und gelacht. Das hört man durchs Mikro. Also Donnerstag, Flutlicht und Flipcharts. Danke fürs Zuhören und tschüss aus Dortmund.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.